Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Massimo Majo. Die allermeisten Kämpfe für Anerkennung, die heute geführt werden, die werden schon sehr lange geführt. Auch der Kampf von queeren People of Color und queeren schwarzen Menschen. Auch wenn es sich vielleicht für manche anfühlt, als wäre noch viel zu wenig passiert und als wären sie alleine und ganz am Anfang der Bewegung, ein neues Buch will zeigen, dass das nicht so ist. Die Bewegungen haben eine Geschichte. Das Buch heißt Nicht die Ersten, erzählt die Geschichte der Bewegung von Queers of Color in Deutschland seit den 80er Jahren. Herausgegeben hat das Buch Tarek Shukrallah und Tarek Shukrallah ist jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Was war denn Ihr Anliegen mit diesem Buch? Wieso ist es so wichtig, sich die Geschichte anzuschauen? Wieso so wichtig, in die Vergangenheit zu schauen?
Ich glaube, man kann viel darüber lernen, wie die heutige Gesellschaft aufgebaut ist und warum heutige Probleme, also wir sprechen ja hier auch kurz nach den Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen, warum das Erstarken einer politischen Rechten und der Rassismus, der damit zusammenhängt, uns heute so auf die Füße fällt. Und viele Antworten dafür findet man zum Beispiel in den 90ern und in den 80er Jahren in dem Prozess der Wiedervereinigung und der Wendezeit, die für einige eine Zeit der Versöhnung war und für andere als Baseballschlägerjahre in die Geschichte eingegangen ist. Mhm. Geschichten wie diese kann man in dem Buch lernen und eine Perspektive darauf entwickeln, wie unsere Welt geworden ist und wie wir vielleicht darüber hinausschauen können und uns eine andere Welt erträumen können. Mhm.
Genau, eben auch der Blick in die Zukunft, darüber würde ich gerne zum Schluss mit Ihnen sprechen. Aber lassen Sie uns erstmal bei der Vergangenheit bleiben, Anfang der 90er Jahre. Das ist ja so ein Ausgangspunkt eigentlich für Ihr Buch, also eine Zeit, wie Sie es gerade beschrieben haben, wo queere weiße Menschen viel für ihre Rechte gekämpft haben und auch einiges erreicht haben, aber People of Color und schwarze Menschen eben mit den Baseballschlägerjahren konfrontiert waren, mit heftigem Rassismus und Gewalt. Wieso ist dieser Gegensatz so wichtig? Was erzählt uns dieser Gegensatz?
Diese Gegenüberstellung oder diese Gleichzeitigkeit ist aus meiner Sicht, und das zeigen die vielen Texte, die vielen Beiträge in dem Sammelband, kein Zufall, sondern steht in einem direkten Verhältnis. Nur dadurch, dass Rassismus eskaliert ist auf der einen Seite und man People of Color sozusagen als anderes abschieben, problematisieren konnte, gab es dieses Möglichkeitsfenster für eine auf Integration ausgerichtete schwul-lesbische Bewegung, überhaupt so erfolgreich zu werden.
Mhm. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass es auch von der schwul-lesbischen Bewegung damals ganz klaren Ausschluss gab gegenüber People of Color und schwarzen Menschen. Inwiefern?
Zumindest sieht man, dass in der schwulen Bewegung in Westdeutschland in den 70er Jahren alle weiße Leute waren. Mhm. Und in der Lesbenbewegung die ersten lesbischen Organisationsformen von schwarzen Frauen vor allen Dingen und von Women of Color als Interventionen entstanden sind, also als Einspruch in den Rassismus der weißen lesbischen Bewegung. In der schwulen Bewegung hat das ein bisschen eine andere Geschichte. Da sind Bezugnahmen auf schwarze Menschen und People of Color in den 70er Jahren vor allen Dingen immer auch als andere, auch zum Teil mit rassistischen Begriffen und kommen eigentlich sonst überhaupt nicht vor. So. Das Gleiche gilt für zum Beispiel auch eine Auseinandersetzung mit Klasse. Das waren einerseits sehr radikale Bewegungen, auf der anderen Seite musste es immer wieder Interventionen geben, auch von proletarischen, von arbeitenden, lohnabhängigen schwulen Lesben und Transpersonen, um darauf hinzuweisen, dass das eine ganz schön bildungsbürgertümliche Bewegung war. Vor allen Dingen in Westdeutschland, aber in Ostdeutschland zum Teil eben auch diese Ausschlüsse vorhanden waren.
Sie arbeiten ja auch mit dem Archiv des Schwulen Museums in Berlin zusammen oder haben das auch genutzt jetzt für Ihre Recherchen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass auch das Archiv eigentlich sehr klar ausgeschlossen hat, lange Zeit Positionen von queeren People of Color, queeren schwarzen Menschen. Inwiefern ist das im Archiv der Fall?
Das Projekt ist entstanden als eine Kooperation zwischen dem Schwulen Museum in Berlin und dem Projekt Versammeln antirassistischer Kämpfe, das auch ein Archivprojekt ist und wo meine Arbeit Teil von ist. Und man sieht an dem Archiv des Schwulen Museums zum Beispiel, dass da eine westdeutsche Schwulenbewegung ihre eigene Geschichte geschrieben hat. Ne? Also das ist ein Bewegungsarchiv, anders als ein Archiv von einer Behörde oder so, wo Akten gesammelt werden, zusammengestellt werden, wo jede Akte eine spezifische Nummer hat. Es ist im Archiv des Schwulen Museums so, da liegen ungefähr 1,5 Millionen Artikel rum und davon sind 3% erschlossen. Mhm. Und das liegt daran, dass diese Dokumente eben aus den Bewegungen heraus Menschen überlassen dem Museum die Dinge, die sie aufgeschrieben haben, die Dinge, die sie gesammelt haben. Und so kommt das zusammen. Und das sind eben vor allen Dingen weiße Schwule aus Westdeutschland gewesen, die da ihre Geschichte geschrieben haben. Und mit der Geschichte Westdeutschlands, mit der Geschichte Deutschlands und den Kämpfen in Deutschland und den Verhältnissen in Deutschland kommt dann natürlich auch ein Ausschluss da rein, der natürlich aber auch in der Bewegung selber vorhanden war.
Mhm. So. Jetzt haben wir so lange darüber gesprochen, wie queere People of Color und queere schwarze Menschen nicht Teil der Bewegung waren oder wie sie ausgeschlossen worden sind. Aber es geht ja hier auch um die Bewegung, die natürlich auch da war. Ja. Was können Sie denn sagen über die Anfänge? Was sind denn die Anfänge der Queers of Color, wie Sie sie nennen?
Ich will ja sogar sagen, dieses Buch ist keine Opfergeschichte, sondern das Gegenteil davon. Das Buch zeigt auf, dass Kämpfe von Queers of Color immer da waren. Und dass alle Kämpfe und Bewegungen, die wir jetzt hier heute besprechen, auch miteinander zusammenhängen. An den Fragen von Rassismus, von Klasse, von Geschlecht, von Sexualität. Und dass Queers of Color eine Perspektive bieten, um zu verstehen, warum die Welt so geworden ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber gibt es viele Momente, in denen es notwendig geworden ist, sich als Gruppen, das ist ja auch eine sehr heterogene Gruppe, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass Queers of Color irgendwie eine Gruppe sind, sondern das sind sehr, sehr viele verschiedene Gruppen, Zusammenhänge, Biografien. Und das versucht das Buch, das ja auch ein Sammelband ist, aus gutem Grund eben auch darzustellen. Das sind biografische Erzählungen von schwarzen Menschen und People of Color, die queer sind und die aktivistisch oder künstlerisch aktiv waren und sind und uns etwas darüber sagen, was erstens ihre Auseinandersetzungen waren und zweitens, was die Welt darüber lernen kann.
Und können Sie das vielleicht zusammenfassen oder ein oder zwei Punkte nennen, was Sie denn jetzt vielleicht gelernt haben oder was wir alle lernen können, wenn wir eben uns bewusst machen, wir sind nicht die Ersten, sondern wir sind Teil dieser Geschichte. Was können wir konkret mitnehmen?
Wir können zum Beispiel lernen, dass sich eine rote Linie zieht zwischen dem Asylkompromiss 1992-93, den Baseballschlägerjahren und den Wahlen in Sachsen und Thüringen. Wir können lernen, dass das GEAS-Abschiebeabkommen, das Ende von Asyl in Europa, dass das zusammenhängt und dass uns der neue rechte Wahn so auf die Füße fällt, was mit den 90er Jahren zu tun hat, zum Beispiel. Wir können aber auch lernen, dass Widerstand im ganz Konkreten in der Lebenserfahrung am Küchentisch entstehen kann. Da, wo wir uns zusammensetzen, ich über Ihre und Sie über meine Lebensgeschichte erfahren und wir uns darüber austauschen, was wir eigentlich brauchen. Dass wir zum Beispiel merken, dass wir in Berlin, ich lebe in Berlin, vor steigenden Mieten uns überhaupt nicht mehr retten können, an den Stadtrand verdrängt werden und das zum Beispiel für Queers of Color eine ganz andere Bedeutung hat, dass eine Transperson of Color, die an den Stadtrand gedrängt wird und keinen Zugang mehr hat zum Beispiel zu Community-Ressourcen, zu Gesundheitsversorgung, dafür viel, viel längere Wege hinlegen muss, erstens das ein größeres Problem bedeutet und zweitens da eine stärkere Vereinzelung, auch ein stärkeres Aussetzen für gewalttätige Situationen bedeutet. Mhm. Diese Dinge können wir lernen, aber wir können eben auch lernen, dass wir, wenn wir uns dieser Gegenüberstellung von Rassismus und Antirassismus versus einer queeren Bewegung versus einer Bewegung um soziale Gerechtigkeit verweigern, dass daraus eine Perspektive entstehen kann.
Sie haben am Anfang die Zukunft angesprochen und das finde ich spannend, dass die in Ihrem Buch auch explizit auftaucht. Es geht ja eigentlich Vergangenheit und Gegenwart, haben wir jetzt in den Blick genommen. Gleichzeitig geht es aber natürlich auch um Zukunft. Natürlich, die Geschichte geht weiter. Was würden Sie denn da sagen? Was nehmen Sie mit aus Ihrer Recherche? Was braucht das für die Zukunft, für gute, fruchtbare Bewegungen?
Wir brauchen starke Communities. Wir sehen, dass wir immer mehr damit konfrontiert sind, dass Gewalt auf den Straßen eskaliert, Armut steigt. Wir können uns nicht mehr leisten, in den Supermarkt zu gehen und in den Städten zu wohnen und sind ganz anderen Verhältnissen ausgesetzt als noch vielleicht vor 10 Jahren. Und wenn wir uns dagegen organisieren wollen, wenn wir wollen, dass das anders wird, dann müssen wir in unserer konkreten Lebensrealität ansetzen, uns mit unseren Kiezen verbünden, mit unseren NachbarInnen, mit unseren FreundInnen Solidaritäten bilden und in unseren Communities uns gemein machen miteinander und eben uns diesen Gegenüberstellungen ganz klar verweigern.
Das sagt Tarek Shukrallah. Tarek Shukrallah hat das Buch Nicht die Ersten herausgebracht. Bewegungsgeschichten von Queers of Color in Deutschland. Es erschien im Assoziation A Verlag, hat 306 Seiten, kostet 18 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch und das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Wenn Sie dieses Gespräch hier gerne gehört haben, wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Unseren Kompressor-Podcast finden Sie überall da, wo Sie Podcasts hören.